Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Katharina Hübner, ich bin Redakteurin bei der Outdoor und begleite die heutige Sendung. In der geht es sozusagen um ein Wanderthema, und zwar Wandern auf zwei Rädern. Damit ist jetzt aber nicht klassisches Radwandern gemeint, sondern eine relativ neue Spielart davon, das sogenannte Bikepacking. Ich habe zwei Kollegen hier, die sich damit ziemlich gut auskennen, nämlich einmal Outdoor-Testredakteur Boris Gnielka. Hallo Boris.
Hallo.
Und außerdem Sebastian Hohlbaum. Sebastian ist Redakteur bei der Rennradzeitschrift Roadbike. Hallo Sebastian.
Hallo.
Ja, gleich zum Einstieg. Sag doch mal, was unterscheidet Bikepacking von, sagen wir mal, einer Tour auf dem Elbe-Radweg?
Da müsste ich jetzt auf jeden Fall auf Boris' Expertise zurückgreifen, denn ich kann auf jeden Fall was zum Bikepacking sagen, aber zum klassischen Radwandern kann ich selber gar nicht so viel sagen. Also das Bikepacking ist so eine relativ neue Art des auf dem Rad mit Gepäck unterwegs sein, weil das heißt ja eigentlich, also Bike und Pack, also man hat seine Sachen am Rad und ich glaube, es unterscheidet sich gar nicht so sehr vom Radwandern, nur vielleicht, dass man tendenziell eher auf nicht befestigten Wegen unterwegs ist, sondern eher im Wald auf Forstwegen oder auch mal kleiner auf Trampelpfaden und dass man sein Gepäck am Rad befestigt hat, oft auch ohne Gepäckträger und ohne Gepäckträgertaschen. Und beim Bikepacking oft gehört es auch dazu, dass man nicht im Hotel oder in der Pension oder so übernachtet, sondern das Zelt oder den Biwaksack ganz spartanisch dabei hat und wirklich unter freiem Himmel übernachtet. Das würde ich sagen, sind so mal ein paar Kernpunkte. Aber Boris, berichtige mich.
Nee, also da stimme ich dir voll und ganz zu. Es ist halt so, dass früher war halt diese normalen Radreisen, Reisende, wenn man sie gesehen hat, die waren ja bis zur Oberkante beladen, hatten vorne Lowrider, also Gepäckträger quasi, die vorne an der Vordergabel angebracht sind, mit Taschen bestückt, hatten hinten auf dem Gepäckträger zwei Seitentaschen, hatten dann darauf noch irgendwie eine Rolle geschnallt, meistens war dann da drin die Isomatte und vielleicht noch der Schlafsack, eine Lenkertasche gehörte dazu. Dann mindestens zwei Flaschen noch am Rahmen für die Flüssigkeitsversorgung. Also das war immer eine ziemliche Materialschlacht. Man hat sich da auch oft gerüstet für Touren, die mindestens eine Woche dauern. Also es war eher der Ausnahmefall, dass man sagt, ich mache eine Radtour mit Gepäck und man fährt nur 2-3 Tage weg. Da lohnt sich das Packen ja schon gar nicht bei dem ganzen Aufwand. Das war dann eher so, dass man dann auch wirklich 2 Wochen, 3 Wochen oder sogar mehrere Monate, wer eben die Zeit hatte, dann irgendwie mal ganz Skandinavien abradelte oder mal Deutschland erkundete und dann auch, wie du es gerade richtig sagtest, Sebastian, dann doch auch eher öfter auf Zeltplätzen unterwegs war und nicht irgendwo sich wild unter freiem Himmel da niedergelassen hat. Insofern ist das schon grundsätzlich schon etwas anderes. Also es geht mit sehr viel mehr Material einher. Es bedeutet auch sehr viel mehr Planungsaufwand, weil man ja gucken muss, wo kann ich dann wirklich übernachten. Gute E-Bike-Zeiten kommt noch dazu. Wo kann ich dann noch meinen Akku vielleicht aufladen? Ja, das geht ja auch nicht überall. Und das ist halt beim Bikepacking deutlich smarter. Also da sind die Zeiträume überschaubarer. Man muss nicht unbedingt einen Campingplatz vorher buchen. Man lässt sich halt irgendwo nieder, wo man halt Lust hat, wo es schön ist und wo man halt hofft, nicht entdeckt zu werden. Und allein deswegen muss man die Ausrüstung hier auch klein halten, damit man eben auch solche entlegenen Plätze ansteuern kann. Wenn ich da mit so einem 80 oder 100 Kilogramm Rad, also inklusive Gepäck natürlich, dann irgendwie versuche querfeldein irgendwie zum schönen Platz zu kommen, zu übernachten, dann das wird nichts. Also da kann man einfach die Regel vergessen.
Aber also ist Bikepacking grundsätzlich auch eine kürzere Tour? Nicht nur leichteres Gepäck und Trails und mehr Naturerlebnis, sondern...
Ich denke, das kann sein. Ich glaube, die, die ganz harten, oder also es gibt sicher auch Leute, die dieses Bikepacking dann auch ein bisschen extremer machen und dann schon auch mal vielleicht auch eine Woche oder einen Monat sogar unterwegs sind. Ja, da muss man sich halt klar sein, dass man eventuell nur mit 1-2 T-Shirts auskommen muss und sollte sich vielleicht einen Ort und eine Jahreszeit aussuchen, wo man nicht einen Monat im Regen fährt und eine Chance hat, irgendwann auch mal trocken zu sein. Also ich denke, das geht auch, aber ja, ich sehe es, was beim Bikepacking auch oder was auch da jetzt mit neu aufkam, war dieser Begriff von den Mikroabenteuern, dass man vielleicht einfach mal sich das Rad schnappt und ja, wie gesagt, entweder nur einen Biwaksack oder ein kleines Zelt und dann mal von zu Hause losfährt und nur übers Wochenende mal eine Nacht draußen übernachtet, ohne jetzt da einen großen Urlaub zu planen. Ich glaube, das hängt da schon auch mit zusammen und insofern dann natürlich ist auch dann einfach mal ein bisschen kürzer, vielleicht nur eine Nacht oder zwei Nächte.
Was sind, Stichwort Ausrüstung, die Essentials bei so einer kurzen Tour, wenn man sich das jetzt tatsächlich, wie du auch sagst, mikroabenteuermäßig mal so spontan überlegt?
Also aus der Erfahrung, ich habe das mal tatsächlich gemacht, dass ich von wo ich jetzt wohne, zu da, wo ich früher gewohnt habe, zu meiner Mutter gefahren bin mit einer Zwischenübernachtung. Und ja, da hatte ich natürlich, ich wusste, ich komme an, am zweiten Tag habe da Dusche und Bett. Deswegen habe ich jetzt wirklich sehr spartanisch gepackt, habe, wie gesagt, den Biwaksack und die kleine Isomatte und leichten Schlafsack, der muss natürlich schon dabei sein. Und einen kleinen Esbit-Kocher für die, weil der halt besonders leicht ist auch, für die Nudelsuppe am Abend und den Kaffee am Morgen. Und ja, und das war's dann schon, weil die Radklamotten, die kann man schon noch zwei Tage mal hintereinander anziehen.
Klar, ja.
Und ein kleines Schlafoutfit braucht man vielleicht auch noch, aber ja, dann war's das eigentlich schon. Und ich hatte mir ein Wochenende ausgesucht, wo es auch nicht geregnet hat. Das hat das alles natürlich ein bisschen einfacher gemacht. Ja, und Schuhe, in meinen Radschuhen konnte ich auch gut gehen. Die musste ich dann gar nicht mitnehmen. Also da kann man schon sparen. Und dann, ja, also dann reicht es. Also die Taschen, die man beim Bikepacking verwendet, hat der Boris ja schon gesagt, das ist nicht das, was man so klassisch die Gepäcktasche am Gepäckträger links und rechts, sondern da gibt es eigentlich drei Orte am Fahrrad, wo man Taschen festmachen kann. Da gibt es eine Lenkerrolle. Die ist ein bisschen wie die Lenkertasche, nur eher größer eigentlich noch, weil da ist dann so Platz für voluminösere, leichtere Sachen, den Schlafsack und vielleicht eine Daunenjacke, die man eventuell braucht, wenn es kalt wird. Dann gibt es die Möglichkeit einer Rahmentasche, also im Rahmendreieck in der Mitte, so unterm Oberrohr anzubringen. Und dann gibt es noch die wichtige Satteltasche. Das ist ja wie so eine kleine Satteltasche, nur halt viel größer. Da passen dann so 15, 18 Liter rein. Und das ist dann für die schweren Sachen. Also wenn man da noch ein Zelt dabei hat, dann muss man natürlich ein bisschen schauen, dass es mit den Stangen auch passt, von der Länge her und auch vom Platz her. Genau, und mit diesen drei Taschen kommt man dann doch meistens hin. Zur Not geht auch noch mal ein Rucksack. Wobei beim Fahrradfahren, wer öfter mal mit dem Fahrrad unterwegs ist, der weiß, so ein Rucksack auf Dauer muss nicht sein. Wenn man das vermeiden kann, sollte man das Gepäck lieber am Rad haben und nicht am Körper.
Ich glaube, der Charme liegt ja vor allem darin, dass man sein herkömmliches Rad nehmen kann zum Bikepacken, egal ob es jetzt ein Mountainbike ist oder ein Rennrad oder irgendwas dazwischen und nicht irgendwie ein spezielles Reiserad mit eben den vorhin angesprochenen Gepäckbefestigungsmöglichkeiten extra noch erwerben muss oder eben noch die nachträglich anbasteln muss, sondern dass man einfach sein Fahrrad nimmt, einen Satz Taschen kauft, die du, Sebastian, ja gerade angesprochen hast, was ja auch preislich überschaubar ist. Man braucht auch keine Fertigung, bestimmte Fertigkeiten, die anzubringen. Das ist alles mit Klettverschlüssen. Das geht super einfach und schnell. Und dann kann man auch kurz entschlossen einfach losziehen. Ich habe zum Beispiel jetzt die Corona-Pandemie im Frühjahr genutzt. Im April war ja wunderbares Wetter. Hatte ich ein bisschen frei und habe dann gedacht, gut, drei Tage fährst halt einfach mal dahin, wo du sonst immer gerne bist, zum Klettern. Das ist in Rheinland-Pfalz, von mir zu Hause auch direkt gestartet. Ich habe ein Rennrad, ein ganz einfaches, und da habe ich dann einfach so einen Satz Taschen mir geordert und habe die da rangepackt und habe sogar auch ein Zelt untergebracht, von zwei Nächte. Ich habe mal nur das Innenzelt mitgenommen, weil ich halt einfach vor Mücken geschützt sein wollte. Und das Innenzelt passte zum Beispiel komplett in diese Satteltasche hinten rein. Perfekt. Die Gehringe natürlich genauso, da passt auch noch mehr rein. Also diese Satteltaschen, die sind schon recht ergiebig. Ich habe allerdings tatsächlich einen Rucksack aufsetzen müssen, eben wegen dieser Stangen. Die waren dann doch zu lang, die habe ich auch nicht ins Rahmendreieck reingekriegt. Die hatten eine sehr lange Teilung. Und mit einem leichten Rucksack, wenn da nur eben die Zeltstangen drin sind und vielleicht irgendwie nochmal wie die Wärmejacke für abends oder so, dann stört der auch. Also mich hat er nicht gestört, muss ich sagen. Der war auch, glaube ich, keine 5 Kilo schwer, war keine nicht mal 3 Kilo schwer. Den merkt man dann eigentlich gar nicht groß. Und das war eigentlich schon eine sehr, sehr feine Sache. Also da steht dann doch mehr, während beim klassischen Radfahren, glaube ich, dann doch eher so dieser Expeditionscharakter hervortritt. und man dann irgendwie, ja, so die Erlebnisse auf Tour dann doch irgendwie sehr, sehr starkes Gewicht bekommen, weniger das Fahrradfahren, ist es beim Bikepacking andersrum.
Da das denke ich auch, ja. Das
habe ich halt festgestellt, weil ich habe früher viele Radreisen gemacht, so ganz klassisch mit dem Monstergepäck und jetzt eben zum ersten Mal diese Bikepacking-Tour. Da steht der Fahrspaß einfach im Vordergrund. Da kann man unglaublich Tempo machen mit so einem leichten Rennrad. Dann sind da vielleicht noch, lass es mit Flüssigkeit und Kocher und Zelt und allem drum und dran, vielleicht nochmal 8 Kilo Zusatzgewicht dran. Und wenn das Rad dann irgendwie 9 wiegt, dann ist man trotzdem nur auf 17. Das ist natürlich ein ganz anderes Fahren als mit so einem Flaggschiff, wo dann auch allein so von der Lenkerträgheit und so weiter. Also das macht dann richtig Spaß. Man schafft auch dann viel mehr. Ich bin dann viel weiter gekommen, als ich mir das ausgerechnet habe. Und eigentlich wollte ich 3 Nächte bleiben, es waren dann doch nur 2, weil ich einfach die Runde schon vollendet hatte, weil es so schnell lief, weil es so gut lief. Also das macht schon wirklich Spaß, muss man sagen. Und das ist halt wie gesagt nicht so ein Vorbereitungs- und Materialschlachtgedöns, sondern man kann halt einfach so ein Rad nehmen, Sachen dran kletten und einfach losdüsen. Und Sonntagabend schiebt man es dann wieder in den Keller, klettet das Zeug ab und kann damit am nächsten Tag wieder zur Arbeit fahren.
Also so ein bisschen Leichtgewichtswandern auf 2 Rädern, ja. Wenn wir mal ans Wandern wieder denken.
Ja. Wobei du mit der Materialschlacht, da sprichst du jetzt was an. Da ich vorher mit dem Radwandern wenig Berührpunkt hatte, sehe ich jetzt nur so, was es alles für tolles Zubehör gibt fürs Bikepacking. Klar gibt es die klassischen Taschenhersteller, die man kennt, Ortlieb zum Beispiel, die ja schon immer Packtaschen fürs Rad gemacht haben, die jetzt da in dem Bereich auch vertreten sind. Aber es gibt ganz, ganz viele Hersteller, die jetzt quasi da neu mit eingestiegen sind und es jetzt schon auch, also jedes halbe Jahr noch eine Fülle von Herstellern dazukommt mit teilweise auch neuen und auch ganz innovativen Lösungen, die es sich aber schon, die allermeisten beschränken sich auf diese 3 Taschen, also halt vorne, Mitte, hinten sozusagen, was wir vorhin hatten. Und zum Zelt möchte ich noch sagen, da gab es nämlich auch, habe ich jetzt neulich gesehen, einen Hersteller, ja, der bietet eine extra Bikepacking-Version eines extra leichten Zeltes an, wo eben die Stangen kürzer sind. Und
das hatten wir bei uns sogar schon im Test gehabt, also jetzt gerade in der vorletzten Outdoor-Ausgabe. Das Zelt hatte ich dabei gehabt auch. Das ist von Big Agnes. Das ist kein Geheimnis. Das ist ein, ich glaube, das sind auch die einzigen, die momentan so eine Bikepacking-Version rausgebracht haben. Das ist ein Ein-Personen-Zelt. Und das gibt es als normale Version für ultraleicht Trekker, die mit dem Rucksack losziehen. Aber die haben eben, wie du schon gerade sagtest, dann eben nochmal eine Version gemacht für Bikepacker. Da sind dann die Stangen so kurz, dass sie sogar zwischen die gebogenen Lenkerenden des Rennrades passen. Also das sind dann, ich glaube, 35 Zentimeter oder sowas ist die Gestängeteilung. Und die Packtasche ist auch anders konzipiert als bei der Wanderausrüstung, bei der Wanderversion. Da gibt es so, ich glaube, das sind 4 Riemen insgesamt, die um den Packsack rumlaufen. Und dann kann man den direkt so, also das gesamte Zelt inklusive Stangen und Heringen, kann man dann direkt an den Lenker hängen.
Ja, das ist ja perfekt eigentlich abgestimmt auf dieses neue Bedürfnis, dass man das Gepäck möglichst leicht, möglichst einfach irgendwie ans Rad bringen will. Und eben ist es nicht so ein großer Planungsaufwand wie vielleicht früher noch bei den Radreisen. Und was du vorhin gesagt hast, fand ich auch ganz interessant, dass der beim Bikepacking tatsächlich, ja, ganz, ganz klischeehaft, der Weg, das Ziel ist so ein bisschen, es geht mehr um das Fahren an sich, während beim Radreisen es vielleicht auch ein bisschen eher darum ging, wohin zu kommen und dort irgendwie was zu sehen und was zu erleben. Klar, die Fahrt ist mit dabei und eine Radfahrt macht auch Spaß, aber dieses quasi ins Blaue oder in die Wildnis fahren, nur um einen schönen Weg zu haben, das ist dann doch, glaube ich, eher diese Bikepacking-Mentalität.
Sind das viele, viele Menschen, die sonst Radsport als Sport betreiben, kann man das so sagen, die sind aber auch irgendwie die Natur mögen und dann denken, wie kann ich das gut verbinden, also sportliches Fahren und eben.
Ich denke, da gibt es auf jeden Fall eine Überschneidung, eine größere Überschneidung und natürlich eine größere Überschneidung, glaube ich, als beim Radreisen, weil das da immer eher aus, ja, wie gesagt, eher motiviert war von, ich möchte was sehen oder ich möchte irgendwo ankommen und beim Bikepacken geht es mehr ums Fahren und es gibt ja auch Events, die sozusagen das sportliche Fahren auf Zeit sogar mit dem Bikepacking verbinden, zum Beispiel Three Peaks Bike Race, da gibt es ein Rennen, wo quasi ein Startort vorgegeben wird und ein Zielort und dann 3 Gipfel, da hat es den Namen dazwischen und man muss diese 3 Gipfel absolvieren und so schnell wie möglich ans Ziel kommen. Das ist aber dann eine Distanz von so um die 2000 Kilometer, wo man auf jeden Fall dann auch zwischendurch mal vielleicht eine Schlafpause einlegen muss. Und da kommt dieses
vielleicht.
Vielleicht. Nicht alle, aber die meisten, würde ich jetzt mal sagen. Und da kommt eben dieses Bikepacking-Element mit rein, dass quasi, ja, ich muss, und diese Rennen sind auch immer so, dass keine Hilfe von außen angenommen werden darf, beziehungsweise also man darf keine Übernachtung vorbuchen, sondern ja, man muss quasi seine Übernachtungsmöglichkeit mit dabei haben, wenn man so will. Und ja, da überschneidet sich dieses Bikepacking mit dem sportlichen Radfahren ja ganz extrem. Und diese Events, das sehen wir auch, die werden immer mehr und sind auch sehr spannend. Muss man natürlich auch gewillt sein, ein bisschen Entbehrung auf sich zu nehmen bei 2000 Kilometern, die man da schnell zurücklegen muss. Aber ich glaube, das ist eine tolle Herausforderung für viele Leute.
Wobei es da ja, glaube ich, habe einen interessanten Artikel gelesen. Ich glaube, es war in der
Roadbike. Könnte sein, in der Roadbike. Ja, ein tolles genau. Heft. Kaufen Sie es jetzt.
Ja, das war, glaube ich, das war geschrieben von einer Frau, die dieses Event dieses Event zum ersten Mal mitgemacht hat. Und aber auch ganz bewusst gesagt hat, sie will jetzt irgendwie da keinen Preis gewinnen, sondern das ist schon auch so, dass sie einfach mal gucken will, ob sie so 2000 Kilometer fahren kann. Mhm. Und war dann auch nicht Erste, das war aber dann vollkommen Schnurz. Was ich beeindruckend fand, das war der Punkt, den du gerade ansprachst, dass man eben keine Hilfe annehmen darf. Also man darf sich noch nicht mal Werkzeug reichen lassen oder beim Plattenreifen flicken helfen lassen, sondern da muss man dann wirklich allein durch. Also wenn man dann zwei linke Finger hat und man kriegt den Reifen nicht geflickt, dann kann man die Tour eigentlich beenden.
Dann ist es schwierig. Also das ist ja sehr auf die, da ist der Fokus sehr auf das quasi Selbstversorgen und sich selbst helfen ausgelegt.
Und der Teamgedanke weggeschubst.
Genau. Also dann nutze ich diese Gelegenheit, um mal ganz schamlos Werbung zu machen. Wir haben die Teilnehmerin des Rennens, die Jana Kesenheimer, glaube ich, war ihr Nachname, haben wir auch interviewt in einer unserer letzten Podcast-Folgen beim Roadbike-Podcast. Der heißt Faszination Rennrad. Den kann man sich natürlich auch da überall runterladen, wo es Podcasts gibt. Ja. So, kleiner Werbeeinschub. Ja.
Ganz andere Frage. Wie ist es denn mit Wasser? Also ich meine, kehrt man doch mal ein, wenn du jetzt 3 Tage unterwegs bist?
Oder? Man kann ja Wasser mitnehmen und ich habe es meistens dann so gemacht. Ich bin halt einfach, das war ja ein schönes Wetter. Man kann sich da ja zu helfen wissen. Man muss ja nicht irgendwie die blöden Plastikflaschen beim Aldi oder so kaufen, sondern ich habe mir dann immer irgendwie bei einer Eisdiele ein Eis geben lassen mit 2 Kugeln und habe denen die Wasserflasche hingehalten und habe einfach gefragt, ob sie die nochmal auffüllen können.
Okay.
Mhm. Und Wasser haben. Und es hat immer geklappt. Und ich habe, glaube ich, 3-mal am Tag Eis gegessen, weil ich viel Wasser brauchte. Aber das schadet ja auch nichts.
Da habe ich
mal hier alles wieder.
Da habe ich auch noch einen anderen Tipp, der in Deutschland zumindest bei meiner Tour oder bei 2 Bikepacking-Touren schon sehr gut funktioniert hat. Das ist Friedhöfe. Da gibt es auch immer laufendes Wasser. Das ist natürlich nicht unbedingt. Also ich hatte immer auch einen Filter dabei, quasi ein Mikropartikelfilter, wo man das einmal so durchlaufen lassen konnte oder durchdrücken konnte, weil so Legionellen oder sowas, das kann ja schon mal vorkommen, weil auf den Friedhöfen, glaube ich, kein Trinkwasser, sondern Grundwasser verwendet wird und das jetzt nicht die Trinkwasserqualität hat. Da kann man sich auch eigentlich, solange das Wasser nicht abgestellt ist im tiefen Winter, kann man sich immer helfen. Und ja, auch bei Brunnen, also auch wenn kein Trinkwasser dran steht, das ist ja oft nur, weil die Kontrollen da nicht durchgeführt werden, also weil nicht garantiert werden kann, dass Trinkwasser ist. Aber bis jetzt, ist das immer bei mir gut gegangen mit Brunnen. Aber ja, und ich habe auch tatsächlich mal bei einer Familie, die im Garten war, gefragt, weil da kein Brunnen weit und breit war. Und die haben mir dann auch einfach, also wenn man nicht in zu abgelegenen Gegenden ist, ist das auch immer.
Bei den Brunnen würde ich noch kurz einwenden, weil ich hatte das tatsächlich mal gehabt, dass das Wasser nicht in Ordnung war. Da stand kein Trinkwasser dran und ich dachte mir, haha, die wollen nur, das war in dem Fall, war es auf einer Hütte in den Bergen, wo dann auch ausdrücklich drin stand, kein Trinkwasser. Und dann dachte ich mir, naja gut, der will halt sein Flaschenwasser verkaufen. Mhm. Ich nehme da trotzdem mit, das war keine gute Idee.
Ja.
Das sollte man vielleicht auch mal zu fragen. Also ich mache es auch in Ortschaften dann auch oft so, dass ich dann einfach mal kurz umstehende, meistens sind da ja, diese Brunnen stehen ja an zentralen Plätzen, Marktplätzen etc., da laufen da ja schon ein paar Hansel rum, da kann man die halt einfach kurz fragen, hier ist das Wasser okay und meistens ist es okay. Meistens sagen sie, ja klar, hier nimmt jeder sein Wasser, das schmeckt super.
Ja, ja, aber es ist keine Garantie,
das stimmt.
Das stimmt.
Also ich würde da auch vorsichtig, also wenn jemand einen empfindlichen Magen hat, würde ich zumindest fragen.
Ja.
Sebastian, du sagtest eben, bei einer deiner Touren, wie viele hast du denn schon gemacht? So ungefähr
Also ich würde jetzt sagen, auf jeden Fall mal drei, wenn ich jetzt nicht noch welche vergesse. Einmal diese mit einer Übernachtung, dann war ich mal dann doch eher mit dem Mountainbike im Pfälzerwald Bikepacken und mit der Übernachtung auf Naturcampingplätzen, die es da ja gibt. Und ein drittes Mal, das war, ja, also ich würde schon noch Bikepacking nennen, in Schottland war das, da waren wir, ich und meine Frau, 3 Tage unterwegs mit allerdings 2 vorher gebuchten Übernachtungen. Also die Bikepacking-Puristen, dafür hat es von den 3 Tagen 2,5 wirklich geregnet die ganze Zeit. Also insofern, denke ich, wiegt es das ein bisschen wieder auf, dass wir uns den Luxus der Übernachtung gegönnt haben. Und es war wirklich sehr angenehm, am Ende aus den nassen Sachen rauszukommen, zu duschen und die Sachen so trocknen zu können, dass wir morgens trockene Sachen hatten,
ja, klar.
Weil wir eben auch nicht jetzt wirklich unendlich viel Wechselsachen dabei hatten. Und ja, das waren aber sehr, sehr schöne Erlebnisse, die, wo man auf jeden Fall auch was gelernt hat. Also ich glaube, der erste Bikepacking-Trip ist sowas bei uns. Also wir haben, was die Distanzen, die man vielleicht einplant, immer was dazugelernt, nämlich, dass man eigentlich immer weniger einplanen sollte, als man so normalerweise denkt, dass man schafft. Weil ja, mit dem Gepäck und vielleicht mit dem morgens, wenn man ein Zelt hat, Zelt abbauen. Und abends halt möchte man vielleicht noch im Hellen das Zelt aufbauen, wenn man irgendwie im Herbst unterwegs ist und es vielleicht schon früher dunkel wird. Also das sind alles so Sachen, die mussten wir als nicht unbedingt so Camper-erfahrene, Camping-erfahrene mussten wir dann so ein bisschen dazulernen. Und da kam auch das erste Mal das mit dem Friedhof zum Tragen, mit dem Wasser auch vom Friedhof, weil wir abends ankamen, es wurde schon dunkel, welche 2 haben noch das Zelt aufgebaut und ich bin dann halt nochmal den Berg runtergefahren in den nächsten Ort und das Einzige, was ich da fand, war der Friedhof, der uns dann aber, ja, ein Abendessen und dann halt noch morgens Wasser für den Kaffee zum Frühstück beschert hat. Das war sehr, sehr praktisch.
Ja, apropos Dunkelheit, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich besser ist, nicht im Hochsommer zu fahren, weil es da unglaublich spät dunkel wird und dann unglaublich viele Leute noch nachts um 10 Uhr unterwegs sind. Wenn man sich irgendwo wild hinstellen will, ist das dann eben problematisch. Also eigentlich finde ich das ideal, wenn man im Frühjahr oder Herbst fährt, wenn es dann irgendwann so um 9 dann aber auch wirklich dunkel ist, weil man kann ja nicht irgendwie 13, 14 Stunden Radfahren am Stück. Ja. Will man auch nicht. Man will dann auch nicht dauernd warten, bis alle Leute verschwunden sind und dann in Ruhe sein Zelt aufbauen. Also eigentlich, das sollte man zumindest bedenken, wenn ich vorhabe, mich irgendwo zu verstecken. Und es ist in einer dichter besiedelten Region und davon gibt es ja in Deutschland sehr viele. Dann, und ich habe die Wahl natürlich, dann würde ich schon eher im Oktober fahren als im Juni.
Ja, das sehe ich auch so, weil man möchte ja nicht irgendwie unter der Augen aller da sein Zelt unrechtmäßigerweise aufbauen, auch wenn man nicht wenn man alles so hinterlässt, wie man es vorgefunden hat und da keine Spuren hinterlässt, trotzdem gibt es vielleicht dann Leute, die dann einen Anstoß daran nehmen könnten. Das muss man ja nicht provozieren.
Ja, wie findet man dann einen schönen Platz? Also umgucken und...
Also wenn man Karte lesen kann, ist das natürlich am besten.
Da ist man von Vorteil, klar,
Vorteil. Und es gibt ja mittlerweile auch ziemlich gute digitale Karten. Also ich habe die von Komoot zum Beispiel benutzt. Da kann man ja dann ganz gut reinzoomen. Und dann sieht man auch, okay, wo sind Ortschaften, wo ist eine ebene Fläche. Das erkennt man ja in den Höhenmetern. So ein Zelt reicht ja meistens immer. In der Tat habe ich auf meiner Bikepacking-Tour, die ich jetzt im April gemacht habe, im Schwarzwald, dann, man hat ja auch Ansprüche an die Aussicht und an die ruhige Lage. Und jetzt, ich habe da doch ganz schön rumsuchen müssen. Obwohl ich mir auf der Karte vorher einen schönen Platz ausgeguckt habe, war der dann doch nicht so ideal. Das lag dann aber einfach im Untergrund, weil er so wellig und hügelig war, dass ich darauf nicht schlafen wollte. Man sollte dann schon ein bisschen Puffer einplanen. Auch wenn man eine Karte lesen kann, was wie gesagt dann echt Grundvoraussetzung ist und man hat sich was ausgeguckt, sollte man zumindest da nicht auf der letzten Rille ankommen, weil könnte ja dann doch sein, vielleicht hat sich auch irgendwas geändert, vielleicht ist da dann gerade ein Schäfer nebenan, der seine Schafe da irgendwie auf der Weide hat oder was auch immer. Also ein bisschen Reserve tut da schon gut.
Was ist jetzt mit Waschen oder so? Also wenn ich jetzt einen ganzen Tag bei, auch es muss ja nicht brüllend heiß sein, aber man ist so ein bisschen verklebt, verschwitzt und dann kommt man zur Ruhe und fängt an zu frösteln oder?
Ich habe eine Wasserflasche genommen und dann stellt man sich halt einfach irgendwo hin, wo man nicht gesehen wird. Und diese Bikeflaschen haben ja den Vorteil, die haben ja so einen Trinkverschluss oben, da schüttet es nicht gleich raus, sondern da kann man so Stöße. Das hat wunderbar funktioniert. Es ist erstaunlich, was man mit einem Liter alles so anrichten kann.
Genau, aber das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Irgendwie, es lohnt sich quasi noch ein Gefäß irgendwie mehr dabei zu haben, um einfach, wenn man die Chance hat, vielleicht dann nicht nur die Flaschen aufzufüllen, sondern gleich gleich so ein klein bisschen Reserve dann für, wie gesagt, dann am nächsten Morgen, dass man nicht gleich vor dem ersten Kaffee Wasser suchen muss oder so, sondern, oder dass man eben halt fürs Essen und eben noch für die Katzenwäsche irgendwie einen Schluck übrig hat. Also das fand ich immer auch sehr sinnvoll, dass, und ich fahre jetzt eigentlich mittlerweile auch, selbst wenn ich nur halb leere Flaschen habe, ich fahre meistens nicht an einer Gelegenheit, Wasser nachzufüllen, vorbei, ohne nicht nachzufüllen, weil wer weiß, wann die nächste kommt. Also vor allem in diesem Hitzesommer, das habe ich schon auch ohne Bikepacking beim Radfahren die Erfahrung gemacht im Schwarzwald, wo dann vielleicht nicht mehr so viele Ortschaften sind und sonntags auch wirklich die Gehwege hochgeklappt sind und kein Bäcker mehr auf hat zum Einkaufen, dass ich, wenn ich irgendwas sehe, wo ich Wasser nachfüllen kann, auch wenn die Flaschen noch halb voll sind, dann wird nachgefüllt, einfach für Sicherheit, dass man nicht verdurstet.
Und wenn man ganz sparsam unterwegs ist, dann reicht zur Not auch einfach ein Lappen, den man nass macht und sich dann damit abreibt, dass man zumindest mal diese Salzkruste wegbekommt. Also da muss man ja auch keinen extra Lappen mitnehmen. Also ich habe immer so ein Mikrofaser-Handtuch dabei. Das ist halt, das kann man in der Faust zusammenballen. So klein ist das. Das ist natürlich was anderes als ein kuscheliges Frottetuch, aber man wird damit wirklich dann auch trocken. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, man kann es ab und zu auch mal auswringen, aber man kann das Ding eben auch gleichzeitig als Waschlappen sozusagen benutzen, wenn man dann wirklich mal knapp ist mit Wasser.
Ja. Hattet ihr mal Pannen beim Bikepacking-Tour-Fahren?
Also ich muss sagen, ich glaube nicht. Also bei den, ja, was heißt Pannen? Wir hatten, als wir mit den Mountainbikes im Pfälzer Wald unterwegs waren, auch mit Zelt, an den Mountainbikes ist ja, die Vordergabel ist ja gefedert eigentlich in der Regel immer. Und da hatten wir dann das Problem, dass die Frontrolle beim Einfedern der Vordergabel immer vorne auf dem Reifen gelandet ist. Und am Ende der Tour hatte die Frontrolle dann unten ein Loch, da wo der Reifen dann quasi so ein bisschen ein paar Mal abgeschmirgelt hat. Das würde ich jetzt nicht als Panne, aber so von Platten oder so oder sonstigem wurde ich bisher immer verschont. Ich meine, ich mache zum Beispiel in meine Bikepacking oder wenn ich das Rad zum Bikepacking mitnehme, in der Regel sowieso ist da mittlerweile in den Rädern, in den Reifen kein Schlauch mehr drin, sondern die kann man schlauchlos fahren. Dann kommt dann zusätzlich so eine Pannenmilch mit rein, die kleinere Löcher auch abdichten kann hat noch andere Vorteile, dass man mit ein bisschen weniger Druck fahren kann und es nicht so pannenanfällig ist. Und das hat vielleicht auch geholfen, dass dann auch das schwer beladene Rad keinen Platten bekommen hat, weil da ist ja schon dann ein bisschen mehr Gewicht auf dem Rad und auch mehr Gewicht auf den Reifen und das kann schon dazu führen, dass man dann auf schlechtem Untergrund dann auch mal schneller einen Platten bekommt.
Also ich hätte tatsächlich auch noch keinen Platten gehabt, auch sonst keine Panne gehabt. Aber auch gleich die Beschädigung am Rad dann nach der Tour festgestellt, dann die Fronttasche auch, also die Lenkertasche, die hat dann, obwohl ich das vorher ausprobiert habe und das war nicht so ersichtlich, aber die hat dann doch ordentlich am Rahmen geschubbert. Also da war der Lack ab sozusagen und zwar ziemlich großflächig. Es gibt ja so Schutzfolien, die man da prophylaktisch vorkleben kann. Das kann ich also hiermit nur empfehlen.
Das kann ich auch, weil genau dasselbe Problem hatten wir nach den 3 Tagen im Regen in Schottland auch, dass beim Rad meiner Frau da jetzt 2 tiefe Kerben im Steuerrohr vorne drin sind, wo also wirklich gut Lack und auch ein bisschen Material wahrscheinlich abgetragen wurde durch die Tasche, die im Regen und im Sand immer da vorne auf die Bremsleitung gedrückt hat, die dann am Rahmen geschliffen hat. Also da kann ich auch nur jedem sagen, großzügig mit solchen, entweder solchen Schutzfolien arbeiten oder es reicht auch schon mal einfach so Isolierband, um die Stelle zu machen am Rahmen, wo so die Rahmentasche ist, am Lenker, wo die Frontrolle dran ist und am Sattelrohr, wo die Satteltasche dran ist. Also da freut man sich hinterher auf jeden Fall, wenn man da ein bisschen großzügiger mit dem Klebeband war oder mit so einer Schutzfolie, weil das geht ganz schnell, dass da Kratzer drin sind.
Wo wir schon bei Accessoires sind, bei wichtigen, mir ist in letzter Sekunde noch eingefallen, dass ich vielleicht ja auch mal irgendwo oder ziemlich sicher sogar irgendwo mal einkaufen gehen muss, also meine Verpflegung organisieren muss unterwegs. Und da ist es dann schon nicht schlecht, wenn man auch ein Schloss dabei hat.
Genau, ein kleines Schloss, genau, das ist wirklich
Rennrad normalerweise nie dabei.
Eigentlich
man
nicht,
auch nicht mit. Also da sollte man dann wirklich dran denken. Da gibt es auch mittlerweile recht leichte Modelle, die auch gar nicht teuer sind. Die sind natürlich wahrscheinlich, da kann man die ruckzuck aufknacken, aber es ist immerhin ein Hindernis. Man kann es irgendwo so festschließen,
dass
es nicht weggerollt wird.
Es wird nicht einfach mal mitgenommen,
mehr so unauffällig. Ja. Es soll ja mehr dann Abschreckung sein als tatsächlicher Diebstahlschutz, aber schon so ein kleines Schloss, das hilft und ja.
Ja, so ein kleines Kabelschloss, das lässt sich übrigens sehr gut im Rahmendreieck dann noch an der Tasche, die da drin bereits klemmt, an den Klettverschlüssen mit reinklemmen.
Perfekt,
also das fällt dann gar nicht auf.
Sebastian, ich meine mich noch zu erinnern, weil du gerade auch von Großbritannien sprachst, wart ihr nicht auch mal im Lake District?
Genau,
das
ja.
Das war doch auch so eine Art von Bikepacking,
das war oder? Definitiv auch eine Art von Bikepacking. Das war, ich glaube, entweder Ende November oder Anfang Dezember im Lake District. Also beste Bikepacking-Zeit.
Leere Pfade wahrscheinlich, wenig Wanderer unterwegs.
Wobei man den Engländern ja wirklich zugutehalten muss, dass die sich also sowas von überhaupt nicht vom Wetter abhalten lassen. Also Schneetreiben, leichtes Schneetreiben heißt nicht, dass man jetzt unbedingt eine lange Hose anziehen muss. Also wir waren da zusammen mit zwei Engländern unterwegs, die beide auf ihren Mountainbikes in Shorts, Knieschoner und Socken, wo dann immer so ein Stück Bein rausgeschaut hat und wir das gar nicht fassen konnten. Wir natürlich eine Radhose mit einer langen Hose drüber und natürlich eine Winterjacke und Handschuhe, und die waren ein bisschen leicht angezogen. Und ja, da waren wir auch Bikepacken, haben die Übernachtung allerdings in einem sogenannten Bothy gemacht. Das sind solche Schutzhütten, die sind meistens aus Stein, die auch von Wanderern benutzt werden dürfen. Manche sind ausgestattet noch mit einem Ofen, wo man dann quasi nur Holz mitnehmen muss, um den Ofen zu befeuern. Ja, und wir hatten da ein kleines, sehr kleines, gemütliche Steinhütte, so eine Bothy, die wir uns ausgeguckt haben und sind da hingefahren und haben, da wir nur eine Übernachtung hatten, haben wir uns den Luxus gegönnt und haben ein bisschen mehr zu essen mitgenommen, hatten dann abends quasi ein bisschen Rotwein aus einer Plastikflasche, die wir uns vorher abgefüllt hatten, und hatten einen Käse mitgenommen, den wir dann auf dem Ofen erhitzt haben und dann unser Knäckebrot da reingetaucht haben. Also es war eine etwas luxuriösere Version des Bikepackings. Am nächsten Tag sind wir dann wieder abgefahren. Und es hat tatsächlich dann auch über Nacht geschneit, und wir sind dann aufgewacht zu einer leicht bestäubten Berglandschaft, die wirklich zauberhaft aussah. Es war natürlich nur sehr kalt dann in der Nacht. Also da muss man sich auch bewusst sein. Und für, wie gesagt, ich bin sonst nie so der Camper gewesen, der das oft gemacht hat. Ich war dann schon sehr dankbar um alle Schichten, die ich mitgenommen hatte, wo ich am Anfang vielleicht dachte so, oh, da könntest du doch noch was da lassen, weil du musst das alles ans Fahrrad bringen und auch alles mitschleppen. Und am Ende war ich sehr dankbar, dass ich das alles getan habe und dann noch die lange Unterhose hatte und die Primaloft-Jacke, die ich dann im Schlafsack anhatte.
Zu den Bothys fällt mir ein, es gibt ja sowas in der Art eigentlich auch in Deutschland. Das ist zwar nicht offiziell fürs Übernachten gedacht, sondern eher für Wanderer, die dann vielleicht mal in den Schauer kommen und sich unterstellen wollen oder Mittag machen möchten. Aber das ganze Mittelgebirge in Deutschland, ob das nun das Weserbergland ist oder eben in der Pfalz oder eben jetzt hier auch auf der Schwäbischen Alb, wie ich es gesehen habe, gibt es ja sehr viele einfache, offene Schutzhütten verschiedenster Größen am Wegesrand, die bieten zumindest Bänke. Ja. Die sind zwar etwas schmaler, aber es funktioniert tatsächlich, wenn man seine Isomatte da drauf legt. Die passt dann meistens, wenn man so eine 50er Isomatte hat, dann ja zu 3/4 ist die da auf dieser Bank. Und wenn man nachts sich nicht groß umdreht, dann kann man da echt wunderbar schlafen, bequem aufstehen. Man hat einen Wetterschutz, man kann sogar dann auf die Plane verzichten.
Kann sich und das Zelt sparen.
Es ist
auch
nicht so illegal, weil es ist ja kein wildes Zelten.
Nee, genau.
Ich bleibe einfach in dieser Schutzhütte, ich bleibe auf dem Weg, ich habe mich nicht ins Gelände geschlagen.
Ja.
Also ich habe das früher sehr häufig gemacht, in Norddeutschland noch, und es kamen auch Jäger und Förster vorbei, die haben dann manchmal reingeguckt. Manche waren muffig, manche fanden es ganz lustig, was wir da gemacht haben, aber es hat nie jemand daran wirklich Anstoß genommen. Wahrscheinlich wollten sie nur kontrollieren, ob wir da gerade dabei sind, die Hütte zu zerlegen oder anzuzünden. Und als sie da gesehen haben, nee, der schläft da nur oder der sitzt da nur, dann war eigentlich alles in Ordnung.
Und vor allem, wenn man spät genug da ankommt, dann kommen ja auch keine Wanderer mehr, ne,
ja,
die das
also
nutzen
mich
wollen.
Ja, also um 17 Uhr niederlassen.
Ja, guter Tipp auch. Was ich noch eben hatte fragen wollen, Sebastian, könnte man da auch so von Bothy zu Bothy fahren oder sind nicht so viele da?
Definitiv, doch. Also wir waren, in der Hütte, die war etwas kleiner, da kamen später auch noch zwei Frauen dazu, die dann mit dem Boden vorlieb nehmen mussten, was uns sehr leid tat, aber nicht so leid, dass wir unsere Bänke aufgegeben hätten. aber auch ein paar Kilometer weiter war eine etwas größere, renoviertere Bothy. Ich wusste nicht, ob das denen bewusst war oder ob sie eben diese kleine, etwas schönere, malerische haben wollten. Aber da gibt es schon also ein definitives, ja, kann man schon sagen, ein Netz von diesen Hütten. Ich weiß, dass es im Lake District einige gibt. Ich weiß nicht, wie es dann, ob man jetzt quasi auch so von Gebiet zu Gebiet, ob man das da schafft, ob das so zu überbrücken ist. Aber es ist definitiv, also wir hatten eigentlich auch, wäre das Wetter etwas freundlicher gewesen, hätten wir eine hätten wir noch eine zweite Nacht in einer anderen Hütte übernachten wollen. Also das war auch schon so geplant und das ist definitiv möglich und ist eine tolle Gelegenheit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das nicht jetzt verwechsle mit einem anderen Land, ob man da vielleicht Tickets quasi buchen muss, die man unter Umständen vorzeigen muss, bin ich mir nicht ganz sicher, aber vielleicht verwechsle ich das auch mit
Ich glaube nicht, nee, aber ich kenne das so. Auch vom Wandern in Schottland. Also
da ist, glaube ich, einfach, wer zuerst kommt, ja. Mal zuerst und wenn die Hütte voll ist, muss man halt gucken,
ob sie, man zur nächsten... Aber sie muss richtig voll werden dürfen, ne? Also das ist dann...
Ich glaube schon, also bevor da jemand vor die Tür gesetzt wird, da legt man sich dann in zwei Schichten am Ende noch oder auf die Füße von jemand anders. Also ich glaube, da wird, vor allem wenn es dann gegen Herbst und Winter geht, da wird niemand jetzt in die Nacht hinausgeschickt.
Ich hatte das Erlebnis mal in Finnland, tatsächlich auch mit einem Bike und da haben wir in einer... auch in so einer kleinen Schutzhütte übernachtet. Und das Lustige ist, die sind offiziell für Notfälle. Ich glaube, das waren im Endeffekt 11 Notfälle. Also auch nicht alle eine Gruppe, das waren verschiedene Leute.
Ja, das kann schnell gehen, so ein Notfall.
Ja, bevor wir zum Ende kommen, was wäre denn sonst noch, also was wäre euer Tipp einfach für jemanden, der das mal ausprobieren will? So der eine Top-Tipp.
Ja, vielleicht versuchen, gar nicht alles perfekt zu machen, sondern einfach das Rad zu nehmen, was man hat, zu gucken, was brauche ich wirklich für diese Tour. Man muss ja nicht gleich alle drei Taschen kaufen, sondern erstmal schauen, hey, brauche ich überhaupt so viel? Was möchte ich machen? Und dann einfach auch nur mal eine Nacht einplanen und von zu Hause losfahren und vielleicht einfach mal ins Blaue fahren. Also wenn man nicht gerade irgendwo, selbst in Berlin wird es wahrscheinlich gehen, aber mit dem Rad hat man ja einen entsprechenden Radius, einfach mal losfahren und dann gucken, wann es dunkel wird und vielleicht eine Stunde oder eine halbe Stunde vorher schon mal gucken, wo man sich hinlegt und das dann einfach mal machen. Also eine Nacht überlebt man immer, auch wenn man mit schlechter Ausrüstung unterwegs ist oder was vergessen hat.
Ja, und vor allem, also ich glaube, bevor man jetzt ja so eine Wochentour plant und dann total aufgeregt ist, das ist, finde ich, ein toller Satz. So eine Nacht überlebt man immer. Das war nämlich auch, also selbst wenn ich das, als ich das schon ein paar Mal mehr oder weniger gemacht habe, diese eine Tour, wo ich wirklich alleine war und auch wirklich gesagt habe, naja, ich schlafe jetzt da, wo ich halt einen Platz finde, da war ich schon auch aufgeregt und war am Ende, habe ich es nicht bereut, dass es nur eine Nacht war. Davor habe ich gedacht, boah, lohnt sich der Aufwand, um es nur eine Nacht zu machen und so. Aber erstens ist es, wie du gesagt hast, kein großer Aufwand. Man braucht da jetzt nicht ein spezielles Rad und spezielle Taschen, weil ja, am Ende geht's halt auch mit Rucksack. Aber einfach dieses, ich nehme mein Rad und fahre jetzt nicht unbedingt mit einem ganz konkreten Ziel los, sondern ich nehme die Fahrt als das Abenteuer und nicht, dass ich irgendwo hinkommen will. Das würde ich auch jedem empfehlen. Und und erstmal mit einer Nacht anfangen und von zu Hause losfahren und alles Weitere kann man ja dann noch on top machen bei der nächsten Tour. Also einfach mal ausprobieren ist, glaube ich, der beste Tipp.
Ja, bei einer Nacht weiß man auch, okay, das ist, also auch wenn sie unangenehm ist, dann ist man bald wieder zu Hause im Warmen, hat eine Dusche, hat Komfort um sich rum und genau.
Ja, und wer sich nicht traut, vielleicht draußen zu übernachten, der kann das Ganze auch beim Zeltplatz kombinieren. Das heißt, okay, beim ersten Mal nehme ich halt einfach mal einen Zeltplatz, da bin ich auf der sicheren Seite, da habe ich dann abends auch auf jeden Fall sicher Wasser.
Genau.
Und muss mir nicht illegal irgendein Plätzchen suchen. Und wenn man dann merkt, es läuft super, dann macht man das nächste Mal halt dann doch irgendwie mit einer wilden Übernachtung.
Genau, einfach rantasten.
Ja.
Und irgendwann dann die 1000 Kilometer vielleicht.
Wer weiß, genau. Also die Events werden immer mehr und wer weiß, vielleicht gibt es da draußen jetzt unter den Hörern welche, die das noch nie auf die Idee kamen, sowas zu machen und bei denen in zwei Jahren, die dann auf dem Treppchen stehen bei so einem Rennen, was dann tatsächlich auch ein Treppchen hat.
Genau. Toi, toi, toi. Das war's für heute. Vielen Dank für euren Input, Boris, Sebastian.
Gerne.
Und wir verabschieden uns. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch gleich hier oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Außerdem findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und ebenso natürlich auf Facebook und bei Instagram. Bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Hauptsache raus. Der Outdoor-Podcast.